Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Because nothing comes to a sleeper but a dream.
Hallo und herzlich willkommen beim anarchistischen Radio. Liebe Grüße an alle, die uns zuhören, ob in Wien oder Graz oder sonst wo. Vor allem aber liebe Grüße an alle, die hinter Gittern sind und die wir auf diese Weise erreichen können. Heute beschäftigen wir uns mit der Internationalen Solidaritätswoche für anarchistische Gefangene, die aktuell vom 23. bis 30. August stattfindet. Diese gibt es nun das fünfte Jahr in Folge und wird kraftvoller denn je. Einige, aber lange nicht alle Gefangenen werden derzeit unterstützt. Die Unterstützten sind gewöhnlich in autoritärer Form von Politik involviert und nicht in Grassroot-Aktivitäten. Anarchistische Gefangene sind trotz ihres oft jahrelangen Aktivismus meist keine bekannten Menschen. Die Art und Weise, in der sie gegen Unterdrücker und Unterdrückerinnen und deren Taten kämpfen, folgen nicht immer den aktuellen Gesetzen in ihrer Region und werden daher oft von autoritären Institutionen verurteilt. Die große Menge und Vielfalt von Fällen von anarchistischen Gefangenen ist für die meisten Menschen oft überraschend. Wir haben entschieden, diese Zeit auf eine Woche auszudehnen, sodass es einfacher ist, verschiedene Formen der Solidarität zu praktizieren, die einander unterstützen können. Der Beginn der Woche wurde auf den 23. August gelegt, der Tag, an dem Sacco und Vanzetti, zwei italienisch-amerikanische Anarchisten, 1927 in den Vereinigten Staaten hingerichtet wurden. Obwohl es damals kaum Beweise wegen eines bewaffneten Raubüberfalls gab, wurden sie verurteilt. Und viele glauben, dass sie für ihre anarchistischen Perspektiven bestraft werden sollten. Ihr seid herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Solidarität kann in vielfältiger Weise ausgedrückt werden. Wenn ihr von Aktionen mitbekommen habt, könnt ihr diese an tillallarefree@riseup.net schicken, aber auch Veranstaltungen darüber bewerben. Es gibt eine Homepage, die lautet solidarity.international. Auf der Seite findet ihr auch Beispiele und Tipps für Aktionen, Unterstützungsbriefe, Links für das Schreiben an Gefangene und so vieles mehr.
Euer Kampf liegt Cola und Bart, brannte Wald und wurde Fanal. Brannte rot und wurde zum Schrei, gibt's Sacco und Vanzetti frei. Und der Schrei lebt rund um die Welt.
Aktuell finden Aktionen auf der ganzen Welt statt. Unter anderem Transpiraktionen, Sprayereien in Solidarität mit Gefangenen, Workshops und Vorträge, Soli-Konzerte, Cocktailbars, Diskussionsveranstaltungen und vieles mehr. Einiges davon wird man auch noch in den nächsten Tagen mitbekommen und nachlesen können. Der G20 in Hamburg ist zwar schon eine Weile her, trotzdem sitzen noch immer Menschen deswegen hinter Gittern. Auch die erste richtig heftigen Verurteilungen laufen gerade. Und da kommt die Scheiße gleich knüppeldick und es werden hier wohl reihenweise Exempel statuiert. Die Zeit schreibt dazu beispielsweise Haftstrafe für G20G. Die Zeit schreibt dazu beispielsweise: Ein Mann soll bei G20 Protesten Flaschen auf Polizisten geworfen haben. Das Urteil: 2 Jahre und 7 Monate Haft. Mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Es kommt jetzt der gesamte Artikel dazu. Im Zusammenhang mit den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg ist ein erstes Urteil gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter ergangen. Nach Überzeugung des Richters am Amtsgericht Hamburg hatte ein 21-Jähriger aus den Niederlanden am späten Abend des 6. Juli bei Krawallen im Hamburger Schanzenviertel 2 Flaschen auf einen Polizeibeamten geworfen und sich später seiner Festnahme widersetzt, indem er eine sogenannte Embryonalhaltung annahm und seine Muskeln anspannte. Dafür verurteilte ihn der Richter wegen schweren Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, eines besonders schweren Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands und verhängte eine Haftstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten. Damit ging das Gericht deutlich über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte 1 Jahr und 9 Monate gefordert, die Verteidigung Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es können Beweismittel dagegen eingelegt werden. Der Richter begründete sein überraschend scharfes Urteil auch mit einer Gesetzesverschärfung zum Schutz von Amtsträgern bei Diensthandlungen. Diese sei vor dem G20-Gipfel am 30. Mai diesen Jahres in Kraft getreten. Der Einsatz der Polizisten, die eine Spontandemonstration begleitet hatten, sei eine solche normale Diensthandlung gewesen. Gerichte hätten sich mit ihren Entscheidungen vor jene Menschen zu stellen, die vom Gesetzgeber ausdrücklich unter Schutz gestellt worden seien. Polizisten sind kein Freiwild für die Spaßgesellschaft oder wie Freizeitforscher das verharmlosend nennen, für erlebnisorientierte Gewalttäter. Zitat der Richter. Wegen überaus milder Urteile in der Vergangenheit sei der Strafrahmen vom Gesetzgeber heraufgesetzt worden. Ein Berliner Polizist hatte dem Gericht zuvor geschildert, wie er am Abend nach der Welcome to Hell-Demo im Hamburger Schanzenviertel von 2 Flaschen getroffen wurde. Er habe kurze Zeit einen Schmerz gefühlt. Trotzdem sei er losgelaufen und habe den mutmaßlichen Werfer festgenommen. Ein Kollege habe die Festnahme mit abgesichert. Der Niederländer habe sich gegen die Festnahme gewehrt und wurde bei seiner Festnahme im Gesicht verletzt. Der Polizist hatte sich wegen der Flaschenwürfe nicht behandeln oder krankschreiben lassen. Die beiden Beamten gehörten zu einer Hundertschaft, die zur Begleitung der linksautonomen Demonstration Welcome to Hell an dem Tag aus Berlin gekommen waren. Tausende Kundgebungsteilnehmer am Fischmarkt hatten wegen der Bildung 2 schwarzer Blöcke nicht durch die Stadt ziehen dürfen. Nach Ausschreitungen und dem Eingreifen der Polizei war sie für beendet erklärt worden. Anschließend bildeten sich Spontandemonstrationen, wie sie die beiden Beamten vor Gericht beschrieben. Die Verteidigerin hatte in ihrem Plädoyer erklärt, dass die Identität des Angeklagten nicht zweifelsfrei geklärt sei. Er habe in einer Gruppe von unter 15 Personen gestanden und könne sich wegen dieser geringen Zahl gar nicht des Landfriedensbruchs schuldig gemacht haben. Die kritisierte Embryonalhaltung sei eine Schutzreaktion gewesen. Ihr nicht vorbestrafter Mandant habe sich aus Angst zusammengekrümmt. Die Staatsanwältin hatte zur Begründung ihrer Strafforderung darauf verwiesen, dass die Abschreckung potenziell weiterer Täter dringend erforderlich sei. Dann weiter im Text, habe jetzt ein bisschen was ausgelassen. Nach den Ausschreitungen waren 51 Haftbefehle erlassen worden. Derzeit sind laut Staatsanwaltschaft noch 32 Beschuldigte in Untersuchungshaft. Am Dienstag soll ein weiterer Angeklagter aus Polen vor Gericht kommen. Insgesamt ermittelt die Hamburger Polizei nach eigenen Angaben wegen mutmaßlicher Straftaten in mehr als 2000 Fällen. Der Spiegel berichtet unter Berufung auf eine interne Statistik der Sonderkommission Schwarzer Block von 2036 mutmaßlichen Straftaten zwischen Januar und Juli. Aus den Daten gehe jedoch nicht hervor, wie viele Taten es an den Gipfeltagen am 7. und 8. Juli gegeben haben soll. Die meisten Delikte betreffen Sachbeschädigungen mit 575 Fällen, gefährliche Körperverletzung mit 330 Fällen, Landfriedensbruch mit 303 Fällen. Dann folgten besonders schwere Fälle von Landfriedensbruch 126 und Brandstiftung 123. In 45 Fällen gehe es um Widerstand gegen Polizeibeamte. Das war jetzt das Ende des Zeitartikels. Dazu gibt es natürlich auch ein Statement des Ermittlungsausschusses, das ich hier auch vorlesen möchte. Titel: Aktueller Stand zu den G20-Gefangenen vom 26. August 2017. Der G20-Gipfel ist nun einige Wochen her, die Folgen davon sind jedoch noch immer zu spüren. Fast täglich werden neue Infos über den Einsatz der Gegenseite, die Vertuschungen und Rechtsbrüche, aber auch über die zu erwarteten Repressionen bekannt. Von ursprünglich 51 Gefangenen sitzen noch immer 28 Betroffene, meist nicht deutsche Staatsbürgerschaft, in U-Haft. In den Justizanstalten Bilwerda, Hannover-Sand und in der UHA Holsten-Glassis. Sie kommen aus den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, Polen, Ungarn, Deutschland und Russland. Die Inhaftierten sind nach wie vor den Schikanen und der Willkür von Gericht und JVA-Angestellten ausgeliefert. Bei Einzelnen wurden immer wieder die Haftbedingungen verschärft. So dürfen sie zum Beispiel nur mit gerichtlicher Erlaubnis besucht werden. Natürlich werden diese Besuche auch streng überwacht. Zum Beispiel gibt es da einen Brief von Fabios Mutter an ihren Sohn vom 7. August. Den findet man auf unitedwestand.blackblocks.org. Des Weiteren konnten wochenlang keine Pakete mit frischer Wäsche an die Gefangenen zugeteilt werden, sodass sie nur Anstaltskleidung zum Wechseln hatten. Weiterhin wurde Gefangenen der Besuch der Gefängnisbibliothek verweigert mit der Begründung, Demonstranten brauchen keine Bücher. Trotz aller Widrigkeiten versuchen die Gefangenen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie schreiben sich von Knast zu Knast und sitzen in mehr oder weniger großen Gruppen als G20-Gefangene zusammen. Die meisten von ihnen in der JVA Bilwerda. Sie unterstützen einander und muntern sich gegenseitig auf, wenn der Druck zu groß wird. Konflikte mit Inhaftierten, die nicht wegen G20-Delikten sitzen, scheint es nicht zu geben. Sie freuen sich sehr über die Post, die sie hinter den Gefängnismauern erreicht. Die Knastkundgebung am 6. August wurde von den Gefangenen gehört. Sie haben sich sehr über dieses Zeichen der Solidarität gefreut. Vorerst ist geplant, jeden ersten Sonntag im Monat vor der JVA Bilwerda eine Kundgebung zu machen. Die nächste am 3. September ist als Wunschkonzert für die Gefangenen gedacht. Wenn ihr Kontakt zu Gefangenen habt, fragt sie unbedingt nach ihren Musikwünschen und teilt uns diese rechtzeitig mit. Zu den Vorwürfen. Den noch verbleibenden G20-Gefangenen werden verschiedene Straftaten vorgeworfen, die in vielen Fällen normalerweise keine U-Haft rechtfertigen würden. Die Vorwürfe reichen vom Verstoß gegen das Versammlungsgesetz über Landfriedensbruch bis hin zu Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Letzteres wird nach der Gesetzesverschärfung vom 30. Mai 2017 mit einer Haftstrafe von nicht unter 3 Monaten, in schweren Fällen unter 6 Monaten geahndet. Bereits aus den Begründungen der Haftbeschlüsse lässt sich jedoch herauslesen, dass es nicht um die Anwendung des Strafgesetzbuches geht, sondern um einen klar politisch motivierten Verfolgungswillen. Die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft wird unter anderem mit der Verteidigung der Rechtsordnung begründet. Flucht- und Verdunkelungsgefahr, die üblicherweise Haftgründe darstellen, spielen keine Rolle. Damit stellt die U-Haft allein schon eine generalpräventive Maßnahme dar. Mehr noch, Inhaftierte mit Bezug zu vermeintlichen G20-Straftaten werden ganz bewusst außerhalb der herrschenden Rechtsordnung gestellt und entsprechend behandelt. Ihnen werden von Politik und Justiz die Grundrechte abgesprochen. Das nennt man Feindstrafrecht. Die Tatsache eines nicht deutschen Passes verschärft die Annahme, potenziell Feind oder Feindin dieser Gesellschaft zu sein, zusätzlich. Wir sind von diesem Vorgehen nicht überrascht. Es steht ganz in der Tradition früherer Gipfelrepressionen, wie nach den Protesten beim G8-Gipfel in Genua im Jahr 2001 oder auch nach dem G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, als nicht-deutsche Beschuldigte trotz EU-Bürgerschaft keine Haftverschonung gewährt wurde, obwohl sie nicht vorbestraft waren. Staatsanwaltschaft, Polizei und Politik brauchen unbedingt Schuldige, um ein Exempel zu statuieren. Egal, ob die Vorwürfe im Nachhinein haltbar sind oder nicht. Um die juristische Aufklärung. Im Rahmen eines fairen Verfahrens geht es der Justiz aber nicht, sondern um die Deutungshoheit in einer politischen Debatte. Die ersten Prozesse haben bereits begonnen, weitere werden folgen. Wir lassen die Angeklagten nicht alleine. Was können wir tun? Organisiert euch, schreibt Briefe an die G20-Gefangenen, Anti-Knast-Kundgebungen organisieren, unterstützt die Prozessbegleitung, veranstaltet Soli-Kneipen, Partys, Konzerte und Veranstaltungen, spendet Geld für die Rote Hilfe, haltet das Thema in euren politischen Bezügen und Debatten aktuell. Gemeint sind wir alle, United we stand. We'll be right back.
Solidaritätswoche wollen wir hier einiges über den anarchistischen Gefangenen Thomas Mayer-Falk berichten. Thomas Mayer-Falk wurde am 15. Mai 1971 geboren. Seit seiner Festnahme, also 1996, ist er in Haft. Erst in Isolationshaft in Stuttgart-Stammheim, bis Frühling 1998, dann etwas gelockert im bayerischen Straubing und ab Herbst 1998 wieder in Isolationshaft in Bruchsal. Verurteilt wurde 1997 wegen eines Bankraubs mit Geiselnahme, anlässlich dessen Geld für legale und illegale linke politische Projekte organisiert werden sollte. Thomas Mayer-Falk ist ein sogenannter Redskin Rash Red and Anarchist Skinhead. Und da er sich mit Unterricht deutlich ausdrückt, erfolgten 2000 und 2004 weitere Verurteilungen wegen Nötigung, Beleidigungen, Drohungen, wie die Juristen es nennen, zum Nachteil von Vollzugsjuristen, Richtern, Staatsanwälten sowie ein paar Politikern. Unter anderem Bundeskanzler Schröder, bayerischer Innenminister Beckstein, hessischer Ministerpräsident Koch. Nach dem Absitzen seiner regulären Haftzeit wurde Thomas dann zur sogenannten Sicherungsverwahrung verknackt. Insgesamt standen 16 Jahre, 9 Monate und 3 Wochen Freiheitsstrafe an. Das war Ende 2013. Und danach wurde er in die Sicherungsverwahrung überstellt. Das heißt, eine Entlassung ist unabsehbar. Zu der Geiselnahme während des Bankraubs sagt Thomas Mayer-Falk: Auch wenn es schlussendlich darum geht, für eine bessere, eine freiere Welt einzutreten, letztlich also eine Gesellschaftsform, die ohne Gewalt auskommt, sehe ich keinen Anlass, das, was ich getan habe, zu bereuen. So schockierend das Erlebnis für die Geiseln in der Bank auch war. Physisch wurden sie nicht verletzt, aber die Bedrohung mit Schusswaffen über einige Stunden hinweg war unzweifelhaft ein psychischer Schock. Es ist nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, zumal alles, was ich schreibe, erst über die Zensur der Gefängnisleitung geht. Es geht weder um die Marginalisierung der seelischen Verletzungen der Geiseln, noch um eine Heroisierung dessen, was ich getan habe. Dass ich nicht bereue, warf mir schon 1997 das Gericht vor, das mich verurteilte. Am Ende bleibt vielleicht nur Schweigen. Thomas Mayer-Falk hat aber nicht geschwiegen. Vor kurzem hat er einen Text veröffentlicht, wo er sich bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen bedankt. Mittlerweile befindet sich Thomas Mayer-Falk 21 Jahre in Haft. Hier ist ein Text, den er vor kurzem veröffentlicht hat, mit einem Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Seit rund 21 Jahren sitze ich in Haft, davon 4 Jahre in der SV, und möchte an dieser Stelle auch auf diesem Weg meinen Dank aussprechen. Ich danke all jenen, die mich einen Teil meines Weges begleitet haben und nach wie vor begleiten, die mir seit langer Zeit ihre Wärme, Sympathie und auch Unterstützung zuteil werden lassen, die mich besuchen, schreiben, solidarische Aktionen durchführen, aber auch finanzielle Hilfestellung leisten. Da die Justiz den Insassen hier den Zugang zum Internet verwehrt, danke ich auch all jenen, die meine Texte abtippen oder in den zurückliegenden Jahren getippt haben, diese dann auch online stellen. Ohne sie könnte ich nicht sprechen, ohne sie bleiben die Geschichten unerzählt und ohne sie bleiben die Geschichten ungehört. All dies berührt mich sehr und gibt Kraft auf dem Weg durch den Gefängnisalltag. Eben weil es auch Menschen gibt, deren Postanschrift ich nicht kenne, die sich durch Karten, Briefe anonym melden oder Unterstützung geben, wähle ich diese Form hier. Die intensive Begleitung auf einem langen Weg, wie ich sie erfahre, ist eine Ausnahme. Nur wenige Mitverwahrte haben überhaupt intensive Bindungen zu Menschen vor den Mauern. Bei einigen ist die der Pflichtverteidigerin für die alljährlichen Haftfortdauerprüfungen der einzige Kontakt nach draußen. Ich bin allen, die mich begleitet haben und auch immer noch an meiner Seite sind, unendlich dankbar. Und der Kampf, er geht weiter. Herzliche Grüße aus der Freiburger Sicherungsverwahrung. Thomas Mayer-Falk. Seine aktuelle Adresse ist Justizvollzugsanstalt, Klammer SV, Hermann-Herder-Straße 8 in 79104 Freiburg, Deutschland. Seine Texte und Informationen zu ihm findet ihr auf freedomforthomas.wordpress.com.
Thomas Mayer-Falk ist ein anarchistischer Langzeitgefangener, der vor kurzem Radio Flora aus Hannover ein Interview zu 21 Jahren in Haft, davon 4 Jahre in Sicherheitsverwahrung, gegeben hat und seine Bilanz dazu zieht. Das Interview dauert ca. 24 Minuten und folgt nun.
Erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, wir haben jetzt den Thomas Mayer-Falk aus der JVA Bruchsal an der Leitung und in der Leitung. Hörst du?
Ja, schönen guten Tag, hier ist Thomas, allerdings nicht aus Bruchsal, sondern schon seit 4 Jahren in Freiburg.
Oh, entschuldige, ja, das war jetzt in der Hektik, ist das ein falscher Ort gewesen. Ja, du hast vor kurzem einen Text geschrieben, und zwar, dass du jetzt 21 Jahre dich im Gefängnis befindest, davon 4 Jahre in der SV, also du warst, weswegen ich Bruchsal gesagt, du warst vor in Bruchsal und warst unter anderem auch 8 Jahre in Isolation, 11 Jahre in Isolation, entschuldige, das hat mir letztes Mal falsch gesagt. Und du hast dich bei den Menschen, die dich unterstützt, bedankt. Und ich würde vielleicht gerne am Anfang mal was sagen. Und zwar hast du gestern am Montag in der Taz ist ein Leserbrief von dir veröffentlicht worden. Und da ging es darum, dass du geschrieben hast, dass die Todesstrafe zwar in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft ist, dass es zum Beispiel eingefangen im Bruchsal, deswegen hat die auch Bruchsal gesagt, der ist seit 55 Jahren in Haft und in Sicherungsverwahrung, und die dämmern bundesweit, und du hast geschrieben, in der Sicherungsverwahrung dämmern bundesweit hunderte Menschen ihrem Tod entgegen. Du bist in der SV, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
Ja, also gehe ich erstmal ganz kurz auf den Insassen in Bruchsal ein. Also der Herr N. sitzt dort jetzt seit 30 Jahren. Vorher saß er über 20 Jahre in Berlin in Haft. Und die Taz hatte vor 5 Jahren groß über sein 50-jähriges Haftjubiläum in Anführungsstrichen berichtet. Daraufhin meldeten sich auch einige Anwälte, weil die konnten das auch nicht glauben und hatten ihn dann vertreten bis vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat letztlich alle Beschwerden abgeschmettert und hat gemeint, auch nach über 50 Jahren ununterbrochenen Strafvollzuges sei die weitere Vollstreckung der Haft verfassungsgemäß und vereinbar. Wenn wir uns erinnern, wie mit Menschen umgegangen wurde, die im Dritten Reich tausende Menschen in den Tod geschickt und oder auch mit eigenen Händen ermordet haben. Ich finde es halt sehr bezeichnend, einen Menschen, der tragisch genug 2 Menschen in Berlin erschossen hat in den 50ern, 55 Jahre lang wegzusperren. Aber um auf die Sicherungsverwahrung zu kommen. Die Sicherungsverwahrung wird als Haft nach der Haft bezeichnet. Die der Sicherungsverwahrung Unterworfenen haben zuerst die Freiheitsstrafen verbüßt. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer wissen, wenn man etwas getan hat, was Gerichte für strafwürdig erachten, dann gibt es eine Strafe, manchmal eine Geldstrafe, vielfach auch eine Freiheitsstrafe. Und wenn man zur Sicherungsverwahrung verurteilt worden ist, wird man zu einer Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung verurteilt, sitzt dann erst die Freiheitsstrafe ab. Das habe ich getan in Bruchsal. So ist es hier in Baden-Württemberg geregelt. In der JVA Bruchsal sitzt man seine Haftstrafe ab, seine Freiheitsstrafe. Und in der JVA Freiburg verbüßt man nachher die Sicherungsverwahrung. In ganz Deutschland haben wir aktuell um die 500 männliche Insassen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen. Nach mehreren Reformen, angestoßen durch Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, schließlich auch vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, zuletzt 2011, gab es einige Reformen. Das heißt, die Gerichte in Karlsruhe und Straßburg haben anerkannt, dass die Haft nach der Haft, die ja jetzt nicht mehr einer Strafe dienen soll, sondern nur noch dem Schutz der Gesellschaft vor künftigen Taten, sich von den Haftbedingungen in einer Strafanstalt abheben müsse, eben weil die Gesellschaft, so nennt das das Bundesverfassungsgericht, den Insassen ein Sonderopfer abverlangt. Alle Seiten sind sich einig, man kann nicht wirklich prognostizieren, ob ein Mensch wieder straffällig werden wird oder nicht. Aber weil jemand in der Vergangenheit mehrfach straffällig geworden ist, geht man davon aus, er wird es auch künftig wieder. Und deswegen verlangt die Gesellschaft diesem Einzelnen ein Sonderopfer ab, nämlich den Entzug der Freiheit. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2004 und auch schon 2011 danach entschieden, die Sicherungsverwahrung möge so kurz wie möglich dauern. Das heißt, es seien alle therapeutischen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, damit die weitere Vollstreckung der Sicherungsverwahrung alsbald zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Allerdings in der Praxis, das habe ich auch in dem von dir erwähnten Beitrag geschrieben, regiert die Devise nicht so kurz wie möglich, sondern so lang als möglich. Das heißt, die Sicherungsverwahrten haben jetzt zwar Hafträume, die nicht mehr Zellen, sondern laut Gesetz Zimmer heißen, sind auch etwas größer als normale Strafgefangenenzellen. Ich zum Beispiel darf hier einen Kühlschrank besitzen, ein etwas größeres Modell als in Strafhaft erlaubt ist. Ich habe ein paar Bücher, ich habe einen eigenen Schreibtisch, ich habe einen privaten Stuhl, alles so kleine Geschichten, die vielfach in Strafanstalten nicht zulässig sind. Es ändert allerdings gar nichts daran, dass die Sicherungsorten ein Gitter vor dem Fenster haben, eine abgeschlossene Zellentüre und dann dort letztlich, wie ich ja etwas pointiert formuliert habe in diesem von dir erwähnten Leserbrief, den Tod entgegendämmern. Denn eine tatsächliche Entlassungsperspektive im Sinne dessen, dass man weiß als Sicherungsverwahrter, ich habe vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann kann ich mich wieder in das Leben draußen integrieren, gibt es nicht. Also mein direkter Zellennachbar, wir wohnen Wand an Wand, lebt jetzt das 15. Jahr ununterbrochen in Sicherungsverwahrung. Da kommt natürlich noch die Freiheitsstrafe dazu, das heißt, er kommt leicht auf über 20 Jahre. Noch ein paar Zellen weiter sitzt auch einer, der sitzt auch über 10 Jahre in Sicherungsverwahrung. Noch jemand ein paar Zellen weiter ebenfalls. Das heißt, ein Großteil der Sicherungsverwahrten wird sich auf eine ganz lange Haft in der Sicherungsverwahrung und dann halt eben folgend auch dem Sterben hier in Sicherungsverwahrung ausgesetzt sehen. Das gibt letztlich indirekt die Anstalt auch selber zu. 2013 hat sie in Schriftsätzen an Gerichte geschrieben, also hier der zuständige Jurist der JVA Freiburg. Man gehe davon aus, dass jährlich ein bis zwei, also mindestens einer, maximal zwei Sicherungsverwahrte entlassen werden würden in Zukunft. Zum damaligen Zeitpunkt saßen ungefähr 50 Sicherungsverwahrte in Haft hier in Freiburg. Das heißt, im günstigsten Fall bei zwei Entlassungen pro Jahr und 50 Insassen würden in 25 Jahren keine Sicherungsverwahrten mehr hier sitzen. Es kommen natürlich jedes Jahr neue hinzu, aber wir nehmen mal dieses Gedankenbeispiel. Im schlechtesten Fall, wenn nur ein Insasse pro Jahr entlassen werden würde, wäre in 50 Jahren der letzte Sicherungsverwahrte von 2013 entlassen. Nun wird natürlich keiner der Hörerinnen und Hörer glauben, dass Insassen, die jetzt schon aktuell 40, 50, 60 oder 70 Jahre sind, dass die dann 80, 90, 100 oder 110 Jahre alt werden. Das heißt, letztlich geht auch die Praxis der Vollzugsbediensteten davon aus, dass die Insassen hier zu beschäftigen sind, um ihnen das Warten auf den Tod, ich drücke sowas ja gerne etwas pointierter aus, zu erleichtern. Da gibt es dann hier in Freiburg zum Beispiel die viel gerühmte, auch medial schon aufbereitete Hundegruppe. Da war kürzlich auch der Spiegel hier, da wird wohl in einigen Wochen auch im Spiegel ein Artikel dazu erscheinen. Da kommt einmal in der Woche ein Hundetrainer mit mehreren Hunden hier in die Anstalt und da dürfen dann 5, 6 Sicherungsverwahrte mit denen 1,5 Stunden üben, Sitz, Platz, bei Fuß. Und so soll denen, das ist ja dann auch wieder gleich therapeutisch eine Maßnahme, auf einer anderen Ebene der Kommunikation mit einem anderen Lebewesen als einem Menschen ermöglicht werden, ihre Gefühle wahrzunehmen und sich einzubringen in den Alltag. Letztlich sagen böse Zungen hier im Haus, ist es auch nur eine Beschäftigungstherapie. Das kann man natürlich so kritisch sehen, also einfach nur als Beschäftigungstherapie. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es gibt hier ganz viele Insassen, die überhaupt keine Außenkontakte haben oder allenfalls rudimentäre Außenkontakte. Für diese Menschen stellt es natürlich tatsächlich, wenn sie denn hier sich der Situation stellen, hier irgendwann sterben zu müssen, eine Hafterleichterung dar, wenn sie sich halt eben einmal in der Woche mit Hunden beschäftigen dürfen. Die therapeutische Situation wird selbstverständlich aus Sicht der Anstalt in den rosa Farben gemalt. Es hat sich da natürlich auch tatsächlich, was die Zahlen angeht, einiges tatsächlich verbessert im Vergleich zum Zustand vor dieser Gesetzesreform. Im Mitte des Jahres 2013 trat diese Reform in Kraft. Seitdem sind hier in der JVA Freiburg zum Beispiel für maximal 60 Sicherungsverwahrte 5 Psychologinnen und Psychologen tätig. Bis zu dieser Reform musste ein Psychologe oder ein Psychologin letztlich dieselbe Anzahl betreuen. Bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte 2013, konnte einem Artikel entnommen werden, waren 2 Sozialarbeiter eingeteilt für den Bereich der Sicherungsverwahrung, jeder allerdings von seiner Vollzeitstelle nur zu einem Viertel. Das heißt, mathematisch gesehen wurde eine halbe Sozialarbeiterstelle, also nehmen wir an, bei 40 Arbeitsstunden durften die zwei zusammen 20 Stunden in der Woche für 50 oder 60 Insassen aufwenden. Auch da hat sich jetzt letztlich eine Vervierfachung ist da stattgefunden. Wir haben hier auf jeder Station, wo maximal 16 Leute leben, eine Vollzeitstelle. In der Praxis bemängeln andere Insassen, die halt sehr im therapeutischen Prozess integriert sind, dass das Fachpersonal letztlich nicht präsent sei im Alltag, weil gebunden durch Sitzungen, also die Bediensteten treffen sich Montag, Mittwoch, Freitag auf der Station, dann treffen sie sich in ihren einzelnen Fachgruppen auch nochmal zusätzlich, aber die Arbeit am Menschen komme da aus deren Sicht zumindest zu kurz. Ich selber gehöre zu denen, die eine konsequente Psychotherapie verweigern, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die man jetzt hier nicht diskutieren braucht. Mir ist es relativ egal, ob hier eine Psychologin oder Psychologe täglich auf der Station hin und her läuft. Ich habe allerdings natürlich auch den Vorteil, ich habe Außenkontakte, ich habe Besuche, ich bekomme Briefe, ich schreibe Briefe. Das ist ja auch der von dir vorhin erwähnte Dank an die Menschen, die mich seit 15 Jahren und länger begleiten. Da bin ich halt einfach ganz pragmatisch gesehen in einer viel komfortableren Situation. Der Großteil der Menschen hier auf der Station oder auch auf den anderen Stationen hat halt eben, wie gesagt, keine Außenkontakte oder nur ganz, ganz wenige. Und die würden sich selbstverständlich freuen, wenn sie halt dann eben eine Form von Ansprache haben, die nicht nur im Gespräch mit Mitgefangenen besteht. Denn selbstverständlich ist natürlich die Rolle, die ein Mitgefangener hat, einem anderen Gefangenen gegenüber eine andere. Da muss er auch immer rechnen, dass zum Beispiel ein Mitgefangener dann vielleicht Sachen, die er ihm erzählt, im Haus rum erzählt. Dass es dann also sowas wie Gerüchte gibt und wie es in jeder Gemeinschaft ist, wenn Menschen zusammenleben, sowas wie hinter dem Rücken hetzen, gibt es natürlich im Gefängnis auch. Da wünscht er sich natürlich auch Ansprechpartner, die von denen er ausgehen kann, dass die das halt eben nicht anderen Insassen erzählen, und dann bemängeln solche Menschen halt eben, dass diese Fachdienste hier im Stationsalltag so gut wie gar nicht verfügbar seien. Dann habe ich in meinem Artikel noch erwähnt, die rechtliche Situation. Das heißt, hier mein Erleben hier in der JVA Freiburg nach jetzt nun 4 Jahren ist, dass man sich wirklich den Großteil seiner eigentlich vom Gesetz her, von der Theorie nach zustehenden Rechte auch noch gerichtlich erstmal erstreiten muss. Also ich habe jetzt in knapp 4 Jahren über 70 Verfahren vor den zuständigen Gerichten gegen die Haftanstalt gewonnen. Das betrifft auch zum Beispiel die Telefonie. Wie ernst die JVA solche Entscheidungen nimmt, mag jetzt dieses Telefoniebeispiel illustrieren. Ich hatte die Telefongebühren bemängelt. Wir zahlten damals, als ich angefangen habe zu klagen, 20 Cent in der Minute. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei dir bei Radio Flora anrufe, kostete mich das damals 20 Cent. Dann wurde das etwas vergünstigt. Die Gerichte haben entschieden, das ist zu teuer. Ihr müsst es billiger machen. Das Ergebnis von dieser Klage war, dass es dann erstmal teurer wurde. Also ich zahle jetzt letztlich mehr als vorher. Zwischenzeitlich habe ich beim Landgericht Karlsruhe das Land Baden-Württemberg auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Das heißt, da liegt eine Zivilklage. Da gibt es auch im Internet seit ein paar Tagen einen neuen Text dazu. Das heißt, das sage ich, ich möchte halt einfach den Schaden, der mir entsteht, durch die zu teuren Telefonkosten ersetzt bekommen. Das Problem natürlich bei solchen Geschichten, das verfolgen es vielleicht manche auch beim VW und beim Dieselskandal, sowas wie Sammelklagen gibt es da nicht, auch nicht im Bereich der Gefangenen. Das heißt, jeder Insasse ist letztlich gezwungen, für sich zu klagen. Das andere Thema wäre in dem Bereich zum Beispiel anrufen lassen. Also jeder der Hörerinnen und Hörer, der im Besitz eines Telefons ist, wird vielleicht auch mal angerufen. Wir können das hier nicht in der Sicherungsverwahrung in Freiburg. Wir dürfen nur nach außen telefonieren, auch nur Telefonnummern anrufen, die vorher genehmigt sind. Aber selbst die Telefonnummern, die genehmigt sind, bekommen nicht die Möglichkeit, diese Menschen uns hier in der Haftanstalt anzurufen. Da hat vor über 3 Monaten das zuständige Gericht entschieden, so geht es nicht. Das muss die JVA ändern. Ja, es sind über 3 Monate vergangen und die JVA hat selbstverständlich nichts geändert und hat die Entscheidung des Gerichts nach meiner Wahrnehmung bislang ignoriert, denn hier wurde bislang keine Entscheidung eröffnet. Der wesentliche Punkt letztlich im Bereich der Sicherungsverwahrung überhaupt der Haft ist ja der, dass man, wie ich ja vorhin erwähnt habe, baldmöglichst wieder in Freiheit gelangt. Das hängt ganz wesentlich ab von psychiatrischen bzw. psychologischen Sachverständigengutachten. Das heißt, erst wenn Gutachter oder Gutachterinnen bescheinigen, von einem Insassen sei mit höchster Wahrscheinlichkeit keinerlei straffälliges Verhalten mehr zu erwarten, wird das zuständige Gericht entscheiden, ja, dieser Mensch wird entlassen. Nun ist es bei psychiatrischen Gutachten nicht anders wie bei der Wetterprognose. Sie betreffen die Zukunft und die Zukunft ist ungewiss und entsprechend kritisiert nicht nur der einzelne Insasse, sondern vielfach auch Anwälte oder auch andere Fachleute dieses Gutachterproblem, also das Gutachterkartell, wie es auch manchmal genannt wird. Das heißt, Gerichte beauftragen ganz bestimmte Gutachterinnen und Gutachter, von denen sie erwarten, dass letztlich die Gefahrenprognose bestätigt wird. Weil wenn ein Insasse in Haft verwahrt bleibt, dann kann er schon mal keine Schlagzeilen produzieren. Es sei denn natürlich, er begeht in Haft irgendeine Straftat, aber das kommt ganz, ganz selten vor in dem Bereich. Begeht er allerdings außerhalb der Haftanstalt eine Straftat, dann steht am nächsten Tag nicht nur die Bild-Zeitung da, sondern die Medien der ganzen Republik. Und dann wird sich das Gericht, der Gefängnisanstaltsleiter, die Gefängnispsychologinnen und Psychologen, die Sozialarbeiter werden sich dann halt eben vor dem Publikum rechtfertigen müssen, warum sie dazu beigetragen haben, dass dieser doch so gefährliche Mensch wieder auf die Menschheit losgelassen wurde. Nun gab es 2010 und 2011 ein Realexperiment in Deutschland aufgrund Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Daran anschließend von nationalen Gerichten wurden in Deutschland bundesweit Dutzende von Sicherungsverwahrten aus lediglich formalen Gründen entlassen. Das heißt, man hat sie nicht entlassen, weil sie von allen Seiten als ungefährlich eingestuft wurden. Ganz im Gegenteil. Alle Seiten, Sachverständige, Vollzugsanstaltsleiter, Psychologen, Sozialarbeiter, alle waren der Ansicht, das sind extrem gefährliche, jederzeit zu schwersten Straftaten bereite und willend entschlossene Insassen. Aber die wurden entlassen, aus formalen Gründen, die wir hier jetzt auch nicht zu diskutieren brauchen. Der Großteil dieser Insassen, das haben nachher Untersuchungen nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, mittlerweile nach 5 Jahren bewiesen, der Großteil von diesen Menschen ist überhaupt nicht mehr straffällig oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung getreten, sondern selbst die größten Therapieverweigerer und Querulanten, in Anführungsstrichen, also Querulanten aus Sicht der Anstalten, haben sich relativ problemlos eingefügt in das Leben in Freiheit. Selbstverständlich gab es am Anfang immer kleine Stolperstellen und Stolpersteine, denn wenn Menschen nach 15, 20, 25, 30 Jahren Haft von einem Tag auf den anderen auf freien Fuß gesetzt werden, dann ist es selbstverständlich, dass angesichts der neuen Medien, angesichts der doch zugenommenen Geschwindigkeit im normalen Alltag vor den Mauern, da Schwierigkeiten entstehen. Es gab selbstverständlich auch schwere Rückfälle. Diese bewegten sich allerdings im einstelligen unteren Prozentbereich. Das heißt, wenn wir also von 100 Menschen sprechen, die so freigelassen wurden, dann gehen wir also davon aus, dass über 50 überhaupt nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, dass 5 bis 7 oder manchmal auch 8, aber nicht mehr, einschlägig schwer rückfällig wurden. Das ist selbstverständlich tragisch für die Opfer, die diesen Menschen dann in die Quere kamen. Das ist unbestreitbar. Aber wie gesagt, die Mehrheit wird strafrechtlich überhaupt nicht in Erscheinung treten. Es gab einige wenige, die dann zum Beispiel fahren ohne Führerschein, fahren ohne einen gültigen Fahrausweis in einer Bahn, die vielleicht auch mal sich Haschisch gekauft haben auf dem Schwarzmarkt, aber die alle dann Straftaten begangen haben, die eigentlich ja nicht die Sicherungsverwahrung rechtfertigen oder gerechtfertigt hätten. Aber dieses Realexperiment hat im Vollzugsalltag eigentlich gar keinen Niederschlag gefunden. Das heißt, hier werden auch, wir haben hier Leute, die sind 70 Jahre alt, sind 75 Jahre alt. Wir haben hier jemanden, der geht mit so einem Gehwagen, weil er sich aufrecht gar nicht mehr halten kann. Die werden weiterhin ohne Skrupel, ohne Gnade als gefährlich bezeichnet. Und von Gutachtern auch wird ihnen auch attestiert, sie seien gefährlich. Und dagegen kommt letztlich ein Insasse überhaupt nicht an. Also ich spreche jetzt immer von Männern, weil das Bereich Frauen ist da fast gar nicht betroffen. Wir haben bundesweit ganz wenige Frauen, die überhaupt zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. In Baden-Württemberg sitzt so eine Frau, die sitzt in Schwäbisch Gmünd. Die wird in 2 Jahren ihre Sicherungsverwahrung antreten. Aber primär ist es halt ein Thema, das halt eben männliche Insassen betrifft. Ja, und wie gesagt, die Gutachter, die wurden von einem Dr. Oehlers in einem Fachbuch als Schreibtischtäter des 21. Jahrhunderts bezeichnet, beziehungsweise als Halbgötter. Diese Menschen räumen auch ganz offen ein, zum Beispiel ein Professor Nedopil aus München, dass gute 60% bis 70% ihrer Gutachten sogenannte falsch-positive Prognosen beinhalten. Was meint man falsch-positive Prognose? Wenn ein Gutachter eine Prognose erstellt, dann ist es entweder eine negative Prognose oder eine positive. Negativ meint in diesem Zusammenhang, dass zu erwarten ist, dass jemand straffällig wird, dass jemand nicht straffällig wird, und positiv, dass er straffällig wird. Eine falsch-positive Begutachtung meint, es wird fälschlicherweise attestiert, dieser Mensch, der hier vor mir sitzt, der wird wieder straffällig werden. Aber dadurch, dass man ihn ja bescheinigt, dass er straffällig werden wird, kommt er überhaupt nicht vor die Gefängnismauern. Das heißt, er wird nicht entlassen, er bleibt in Haft. Aber er hat ja gar nicht die Möglichkeit zu beweisen, dass diese Prognose falsch ist, eben weil er in Haft bleibt. Das Pendant wären die falsch-negativen Prognosen. Das heißt, der Gutachter macht eine negative Prognose, in dem Fall heißt negativ gute, also negativ meint, dieser Insasse wird keine Straftaten mehr begehen, dieser Insasse wird entlassen, und dieser entlassene Insasse hat natürlich die Möglichkeit, durch sein Verhalten entweder die Prognose zu bestätigen, also er verhält sich weiterhin straffrei, oder er hat die Möglichkeit, diese Prognose zu widerlegen, das heißt, er wird straffällig. Und diese Rate liegt bei ungefähr 1%. Das heißt, 1% der Leute, die mit einer guten Prognose entlassen werden, also man vermutet, sie werden nicht mehr straffällig, werden wieder straffällig. Also von 100 Entlassenen wird ein einziger dann wieder rückfällig. Aber wir reden hier vom Bereich der Sicherungsverwahrung. Das ist im Bereich der Strafhaft und im Bereich zum Beispiel gerade des Jugendstrafvollzuges natürlich noch ganz anders. Aber der Großteil, wie gesagt, derer, die halt eben als gefährlich diagnostiziert werden, ist, wenn man sie dann entlassen würde, faktisch nicht gefährlich.
Okay, Thomas, ich glaube, das war ganz gut erläutert. Sicherungsverwahrte dämmern bundesweit dem Tod entgegen. Wir müssen leider jetzt soweit diesen Beitrag beenden. Auf jeden Fall ist das sehr gut, hast du das sehr gut geschildert. Und ich denke, wir werden demnächst das nochmal weiterführen. Jetzt natürlich, wenn du noch kurz was anfügen willst, dann mach es jetzt.
Ja, ich freue mich, dass Radio Flora und du weiterhin Interesse haben. Also du arbeitest ja schon ganz lange mit dieser Knast-Sendung dort. Und dass so natürlich auch einfach die Mauern ein bisschen transparenter werden, dass nicht nur einseitig die Werbung, die die Haftanstalten auf ihren Webseiten oder auch in Zeitungsberichten ermöglicht wird, zu den Menschen kommt, sondern dass halt eben auch hier versucht wird, Insassinnen und Insassen zu Wort kommen zu lassen. Da danke ich natürlich auch dir und natürlich auch dem Radio Flora an dieser Stelle.
Okay, ja, ich bedanke mich. Okay, Thomas, ich denke, wir werden nochmal privat telefonieren, und ich denke, die anderen Themen konnten wir jetzt aus Zeitgründen nicht ansprechen. Ich bedanke mich erstmal und tschüss, mach's gut und bis demnächst. Ciao, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Und von noch einem rebellischen ehemaligen Langzeitgefangenen gibt es Neuigkeiten, und zwar verdammt schlechte. Der Anarchist Andreas Krebs sitzt, nachdem er nun einige Jahre draußen war, wieder in Deutschland in Haft. Dazu gibt es einen Brief von seiner Partnerin zur Verhaftung am 31. Juli 2017 und der aktuellen Situation. Der Anfang vom Ende. Am 31.07.2017 sind mein Mann Andreas und ich von einem mobilen Einsatzkommando überfallen und verhaftet worden. Es war am Nachmittag. Die Bank war auf einmal voller Menschen. So voller Menschen war es sonst nie in dem kleinen Ort. Im Nachhinein ist es klar, alles Zivis. Nachdem wir bei der Bank Geld abgehoben haben und wieder in das Auto einsteigen wollten, sprangen bewaffnete Männer aus einem unauffälligen weißen Lieferwagen, schrien uns an und warfen uns zu Boden. Mein Arm war noch über eine Woche angeschwollen und blau von den Blutergüssen. Auch mein Mann, um den es ging, er lag da mit Knien im Nacken und aufgeplatzter Stirn auf dem Asphalt. Der Schock saß so tief, dass wir noch vor Ort im Krankenwagen medizinisch versorgt werden mussten. Meinen Mann trennten sie von mir. Sie beschimpften, beleidigten uns, sie demütigten uns ununterbrochen. Warum? Wegen Fahren ohne Führerschein. 8 Monate Haft, offener Haftbefehl, sagte die Polizei. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Wer veranlasst derart heftige Verhaftungsaktionen wegen Fahren ohne Führerscheins? Nein, da musste noch mehr dahinter sein. Seit September 2016 sucht die italienische Justiz nach meinem Mann, da ihm dort ein Mord vorgeworfen wird, der keiner ist. Es war ein Streit, der eskalierte, eine Notwehr mit Todesfolge leider. Es hätte auch meinen Mann treffen können. Er wehrte sich gegen den Angriff seines Arbeitgebers, der ihn schlecht oder gar nicht bezahlt hatte. Das zeigen auch Aufnahmen einer Überwachungskamera, weshalb er nach 3 Wochen U-Haft in den Hausarrest überstellt wurde. Doch die Familie des Verstorbenen und die Staatsanwaltschaft wollen das anders sehen. Sie brauchen einen Schuldigen, einen lebendigen Schuldigen. Sie wollen uns lündigen, sich rächen einem Mörder und riefen in sozialen Netzwerken und der lokalen Presse zu Aktionen gegen uns auf. Wir mussten fliehen. Nun in deutscher Strafhaft kam der Auslieferungsbeschluss des Kammergerichts Berlin. Mein Mann ist des Mordes nicht schuldig. Es war ein Unfall. Er hat den Tod des Mannes nicht gewollt. Ich kann nicht zulassen, dass sie meinen Mann nach Italien ausliefern. Dort wurde er täglich von den Wärtern gefoltert, geschlagen und drangsaliert. Denn einer von denen gehört zur Familie des Verstorbenen. Andreas würde die Zeit dort nicht überleben und ich werde nicht zusehen, wie er in den Tod getrieben wird. Zurzeit geht es uns sehr schlecht, aber wir kämpfen. Wir kämpfen gegen das Knastsystem, das Menschen tötet, die leben wollen, indem sie Liebende voneinander trennt und Inhaftierte weder medizinisch noch menschlich versorgt. Immer wieder bringen sich Menschen in den Gefängnissen um, weil sie denunziert, getriezt, gedemütigt, unterversorgt werden. Auch mein Mann spricht inzwischen von Selbsttötung. Das werde ich nicht zulassen. Ich rufe alle Menschen mit Herz und Verstand dazu auf, gegen diese Ungerechtigkeit, die sogar vom Gesetz toleriert wird, zu bekämpfen, indem hingeschaut und sich zur Wehr gesetzt wird. Unterstützt uns, seid solidarisch. Unsere Solidarität ist bei Andreas und seiner Lebensgefährtin und in Kürze wird es auch eine Adresse zum Schreiben von solidarischer Post geben. Auf der Seite von RBC Wien könnt ihr euch in dieser Sache am Laufen halten. Die Homepage dazu lautet abc-wien.net.
Du bist ein Polizist. Und ich frag mich, warum's das bist. Ich weiß, es geht mir nix auf. Trotzdem war mir leichter, wann es wisst. Ich glaub, du träumst den falschen Traum. Du träumst von einer Ordnung, die es nicht gibt. Du meinst das ja so ehrlich, oh, du meinst das ja so gut. Trotzdem bist du so unbeliebt. Du bist ein Polizist.
Bei der ganzen Scheiße, die gerade und immer passiert, müssen wir uns auch noch damit rumschlagen, dass links unten vom deutschen Innenminister vor ein paar Tagen abgedreht wurde. Fest steht, wir sind alle links unten. Auch wenn es aktuell nur wenige getroffen hat, sind wir alle gemeint. In Zeiten wie diesen, in denen sich die Härte des autoritären Staats immer mehr verschärft, sind wir alle gefragt, alternative Nachrichten von unserer antagonistischen Sicht der Dinge zu verbreiten und selbst aktiv zu werden, in jeder Hinsicht. Don't hate the media, be the media. Dazu noch ein kurzer Text. Am Freitag, den 25. August, durchsuchten Bullen des LKA Baden-Württembergs auf Anordnung des Bundesinnenministeriums 4 Privatwohnungen und Wohngemeinschaften sowie das autonome Zentrum KTS in Freiburg. Bei den Razzien wurden unter anderem zahlreiche Speichermedien und Technikgegenstände beschlagnahmt. Festnahmen gab es keine. Die Aktion galt vermeintlichen BetreiberInnen der nun verbotenen Plattform linksunten.inimedia.org. Die Website zeigt zurzeit eine statische Seite. Unseres Wissens nach hatten die Behörden zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die technische Infrastruktur. Links unten hat mehrfach betont, dass sie keine IP-Adressen speichern. Sogar das Kennzeichen des seit fast 20 Jahren existierenden internationalen Netzwerks für unabhängige Medienarbeit wurde von Behörden unter Strafe gestellt, wenn es in Kombination mit dem Schriftzug linksunten.inimedia.org verwendet wird. Links unten existiert seit nunmehr 9 Jahren als mehrsprachiges, unabhängiges Nachrichtenportal für linke Bewegungen im Südwesten und darüber hinaus. Auf dem Portal wird per Open Posting über Themen wie Antifaschismus, Ökologie, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus und weitere soziale Kämpfe berichtet. Neben kritischer Berichterstattung zu Großereignissen wie Gipfelprotesten etwa in Hamburg oder Straßburg gibt es hier Informationen von unten, eine offene Plattform ohne kommerzielle oder parteipolitische Interessen. Über die Jahre hat es sich zu einem der bedeutendsten autonomen Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum entwickelt. Kein Wunder, dass das Projekt den Behörden ein Dorn im Auge ist. Wie die Faust aufs Auge passt nun die koordinierte Großrazzia des Innenministeriums. Dieses versucht im Vorfeld der Bundestagswahlen mit Bezug auf den entfesselten linken Extremismus, Zitat, nach den Hamburger G20-Protesten die Akzeptanz eines tatsächlich entfesselten Polizeistaats auszubauen. Dass die Bullen nun nach der Durchsuchung Waffen präsentieren, ihre Präsenz in der Stadt ins Unerträgliche steigern und die Angriffe auf unsere GenossInnen zum großen Schlag gegen Links, Zitat, stilisieren, ist dies Propaganda eines autoritären Systems, das gegen Öffentlichkeit und kritische Berichterstattung um jeden Preis in die Schranken weisen will. In die Media zu illegalisieren ist der Versuch, Sozialbewegungen mundtot zu machen und einzelne AktivistInnen einzuschüchtern. Doch wir werden trotz der Regierungen, die diese und andere Staaten mit Gewalt möglich machen, weiterhin für freie Meinungsäußerung und freie Medien kämpfen. Wir werden solidarisch mit unseren GenossInnen, deren Freiheiten heute vom Staat angegriffen worden sind, zusammenstehen. Harte Zeiten erfordern unabhängige Berichterstattung. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. In diesem Sinne, demnächst wird es auch wieder die Möglichkeit geben, beim anarchistischen Radio hier in Wien mitzumachen. Wir würden uns freuen, euch in den nächsten Wochen bei einem offenen Treffen begrüßen zu dürfen. Aktuell kann ich leider noch keinen Termin nennen, aber haltet einfach Ausschau nach einer Ankündigung. Das war's für heute mit dem anarchistischen Radio. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, schöne Nacht. Noch kurz ein Wort in eigener Sache. Repression ist überall, auch in Wien. Die Auseinandersetzung damit muss ein Teil unserer täglichen Kämpfe sein. Sprecht also darüber. Mit euren Freundinnen, der Familie, mit der Bezugsgruppe und den Genossinnen, Kameradinnen, Gefährtinnen, wie auch immer ihr sie nennt. Reden hilft und trägt dazu bei, dass Repression nicht vereinzelt. Denn die Repression betrifft uns alle und hat alle zu betreffen. Mach's gut, tschüss und baba.
Und dann komm bitte her und du siehst, es geht mir gut. Und denkst du, na wart mal, dir wär es gehen. Und dann holst du mich aus dem Auto und schnallst mich an die Wand. Und ich weiß am liebsten, bringst mich um. Und du quälst mich und ich ficht mich und es baut dich wieder auf. Weißt du was, ich glaub, ein Polizist und langsam wird's mir klar, warum's das ist.